Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute auf Gottes lebendiges Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 6. Die Verse 10 bis 20 werden wir noch einmal lesen. Die haben wir uns beim letzten Mal schon im Überblick angeschaut. Und wir werden uns heute genauer mit der eigentlichen Waffenrüstung, also den Versen 14 bis 17, beschäftigen. Ich lese uns aber trotzdem den gesamten Abschnitt ab Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir befinden uns etwas mehr als 1000 Jahre vor Christi Geburt. Und dem Volk Israel geht es richtig schlecht. Seit einigen Tagen haben sie endlich von Gott ihren Wunsch erfüllt bekommen, endlich einen König zu haben. Aber ihre Träume, die sie damit verbanden, die haben sich nicht erfüllt. Das kleine Seefahrervolk der Philister macht den Israeliten das Leben schwer und sorgt dafür, dass sie in ständiger Angst leben. Und mal wieder stehen sie einem Philisterheer gegenüber. Aber dieses Mal ist alles noch schlimmer als sonst. Denn ein Riese aus dem Heer der Philister namens Goliath verhöhnt die Israeliten, ihren Gott, und fordert einen Mutigen zum Zweikampf. 40 Tage lang, keiner traut sich, außer ein Jugendlicher, der eigentlich nur vor Ort ist, um seinen älteren Brüdern etwas zu essen zu bringen. Und alle halten den kleinen David für übergeschnappt. Aber weil sie halt keinen anderen haben, lassen sie ihn zum Zweikampf antreten. Und König Saul ist dann sogar bereit, seine eigene Rüstung dem David zu geben, um ihm wenigstens ein bisschen Schutz für diesen eigentlich so aussichtslosen Kampf zu geben. Wir lesen in 1. Samuel 17, ab Vers 38, und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Auch in unserem Abschnitt heute Morgen im Epheserbrief geht es um eine mächtige feindliche Armee, die genauso wie die Philister damals Gott und sein Volk hasst und verhöhnt. Und es geht ebenfalls um eine Waffenrüstung, die wir für diesen Kampf anziehen sollen. Die schlechte Nachricht für uns alle ist, diese Armee ist noch viel stärker als Goliath und seine Philister. Und zusätzlich kommt dazu, das Ganze findet nicht vor 3000 Jahren statt, sondern das Ganze findet heute statt. Diese Armee greift dich an. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, anders als bei David, ist die Waffenrüstung, die uns zur Verfügung gestellt ist für diesen Kampf, nicht zu schwer für uns. Du brauchst sie nur anzuziehen. Und wie du sie anziehen kannst, wie das konkret aussieht, darum soll es heute gehen. Für die, die letzte Woche da waren, wenn ihr euch erinnert, letzte Woche sind wir im Schnelldurchgang über die Waffenrüstung hinweggeflogen und haben uns mehr mit den Fragen rundherum beschäftigt. Heute in dieser Predigt wollen wir uns jetzt ausführlich mit den einzelnen Ausrüstungsgegenständen der Waffenrüstung an sich beschäftigen. Und bevor wir damit starten, uns die Waffenrüstung im Detail anzuschauen, möchte ich kurz 5 Dinge aus der letzten Predigt zusammenfassen, in aller Kürze. Einmal für die, die letzte Woche nicht da waren, und für alle die, die da waren, zur kurzen Wiederholung. Also 5 Dinge über diesen Kampf, den wir als Christen gegen den Teufel und seine Armee zu kämpfen haben. Das Erste, was wir gesehen haben, ist, es ist ein geistlicher Kampf. Die Feinde, gegen die wir kämpfen, können wir nicht sehen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sagt Paulus in Vers 12. Und deswegen führen wir auch keinen Dschihad mit irgendwelchen echten Waffen, sondern unseren heiligen Krieg kämpfen wir mit geistlichen Waffen, mit einer geistlichen Waffenrüstung gegen geistliche Feinde. Natürlich benutzt der Teufel hier und da andere Menschen, menschliche Systeme oder Institutionen, um uns anzugreifen, aber der eigentliche Feind, der dahinter steht, der ist ein unsichtbarer Feind. Das Zweite, was wir gesehen haben, ist, es geht in diesem Kampf in erster Linie darum, stehen zu bleiben, standzuhalten. Ja, es ist nicht in erster Linie ein spektakulärer oder abenteuerlicher Angriffskrieg, von dem wir noch irgendwann unseren Kindern und unseren Enkelkindern erzählen können, damals, als ich die geistliche Waffenrüstung angezogen habe und gegen den Teufel gekämpft habe. Das war unglaublich spannend. So ist es nicht. Es ist stattdessen ein täglicher Kampf ums geistliche Überleben. Es geht darum, stark zu sein, Vers 10. Stand zu halten, Vers 11. Zu widerstehen und sich zu behaupten, Vers 13. Oder festzustehen, Vers 14. Das Dritte, was wir gesehen haben, ist, dass die Angelegenheit sehr, sehr ernst ist. Der Teufel und seine Armee, die sind unglaublich stark. Und mächtig, viel mächtiger als die mächtigsten Staaten der Welt. Die Bibel bezeichnet den Teufel einmal als den Fürsten dieser Welt. Und du kannst dir auch nicht aussuchen, ob du diesen Kampf kämpfst. Denn wenn du sagst, mich interessiert der Kampf nicht, wenn du ihn nicht kämpfst, dann hast du diesen Kampf automatisch schon verloren. Das Vierte, was wir gesehen haben, ist, der Teufel ist in diesem Kampf äußerst listig. Manchmal greift der Teufel Christen frontal an. Immer dann, wenn Christen offensichtlich und gerade heraus verfolgt werden. Aber viel häufiger greift der Teufel uns hintenrum an. Er versucht uns Sünde schmackhaft zu machen, Gemeinden zu spalten, uns die Freude am Evangelium zu rauben oder dafür zu sorgen, dass wir die Denkweisen des Zeitgeistes übernehmen und so für ihn gar keine Gefahr mehr sind. Und das Fünfte, was wir gesehen haben, ist, die Kraft für diesen Kampf, die ist nicht in uns selber, sondern die kommt von Gott. Oder anders formuliert, wir kämpfen diesen Kampf nicht aus eigener Kraft. Das wird an 3 Dingen deutlich. Das Erste, was wir gesehen haben, ist, der Teufel ist bereits besiegt. Jesus hat am Kreuz vor 2000 Jahren die entscheidende Schlacht gewonnen. Und der Teufel weiß das auch. Und er ist deswegen umso eifriger, die Christen zu bekämpfen. Aber die Bibel sagt auch, sein Ende eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, das ist ganz sicher. Das Zweite, was uns zeigt, dass die Kraft von Gott kommt, dass wir nicht aus eigener Kraft kämpfen müssen, ist die Tatsache, dass unsere Kraft aus der Einheit mit Christus kommt. Ja, durch den Glauben sind wir eins mit Jesus und deswegen sind wir überhaupt in der Lage zu kämpfen. Und deswegen schreibt Paulus auch ganz am Anfang, seid stark, dann hört er nicht auf, sondern er sagt, seid stark in dem Herrn. Und das Dritte, was uns zeigt, dass die Kraft für diesen Kampf von Gott kommt, ist, dass wir in Vers 13 lesen, es ist die Waffenrüstung Gottes. Wir müssen sie uns nicht selber schmieden, wir müssen sie uns nicht selber bauen, sondern es ist etwas, was Gott uns in seiner Gnade schenkt, uns zur Verfügung stellt. Und es ist diese Waffenrüstung, mit der wir uns heute in dieser Predigt beschäftigen wollen. Und das Thema lautet heute deswegen auch ganz einfach die geistliche Waffenrüstung. Ich habe heute doppelt so viele Punkte wie sonst, weil es nämlich 6 Ausrüstungsgegenstände bei dieser Waffenrüstung gibt, haben wir auch 6 Punkte und sie lauten: erstens der Gürtel der Wahrheit, zweitens der Brustpanzer der Gerechtigkeit, drittens die Stiefel des Friedensevangeliums, Viertens, der Schild des Glaubens. Fünftens, der Helm des Heils. Und sechstens, das Schwert des Geistes. Woher kommt dieses Bild der Waffenrüstung? Manche Ausleger haben vermutet, dass Paulus eben im Gefängnis saß, als er diesen Brief geschrieben hat, und dann hat er so um sich geguckt beim Schreiben und dann stand da eben so ein Wachsoldat und dann hat er den gesehen und sich gedacht, oh, der hat ja eine Rüstung an, das nehme ich jetzt mal als Bild. Das kann sein, das kann aber auch nicht sein, wir wissen es nicht. Was wir wissen ist Folgendes. Viele der Ausrüstungsgegenstände der Waffenrüstung, die sind nicht neu im Epheserbrief, sondern sie tauchen schon im Alten Testament auf. Und ganz häufig ist es so, dass diese Ausrüstungsgegenstände der geistlichen Waffenrüstung im Alten Testament Gott gehören. Gott wird uns dort dargestellt als der, der diese einzelnen Waffen und Ausrüstungsgegenstände trägt. Und auch das zeigt uns, dass diese Waffenrüstung in erster Linie nicht unsere Waffenrüstung ist, sondern Gottes Waffenrüstung, die er uns schenkt. Und wenn wir uns jetzt die 6 Teile der Waffenrüstung im Einzelnen anschauen, dann wollen wir jedes Mal 3 Fragen stellen. Erste Frage ist, woher aus dem Alten Testament kommt dieses Bild? Zweitens, was bedeutet dieser Ausrüstungsgegenstand? Und drittens, wie können wir ihn in der Praxis, im Alltag, für unseren Kampf gegen den Teufel einsetzen? Wir fangen dazu an mit dem ersten Gegenstand, der Gürtel der Wahrheit. Vers 14, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Was ist mit diesem Gürtel gemeint? Es war so ein breiter Ledergürtel aus ziemlich dickem Leder, der zum grundlegenden Schutz diente und er war auch dafür da, verschiedene Dinge daran zu befestigen, die man eben brauchte als Soldat, zum Beispiel sein Schwert. In Jesaja 11, Vers 5 heißt es über den Messias, also über Jesus, und damit gucken wir ins Alte Testament, Wahrheit wird der Gurt seiner Hüften sein. Im Alten Testament sehen wir also bereits Jesus diesen Gürtel tragen, den wir jetzt tragen sollen. Und wie tragen wir jetzt in der Praxis diesen Gürtel der Wahrheit? Die Antwort ist, indem wir an der Wahrheit festhalten. Unser Glaube, der christliche Glaube, der gründet sich auf Wahrheit. Wir glauben, dass wir wirklich gerettet werden, weil ein wirklicher Gott seinen wirklichen Sohn als wirklichen Menschen auf diese Erde geschickt hat und dieser Sohn wirklich für unsere Sünden gestorben ist und wirklich auch wieder auferstanden ist. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, wenn das alles nicht wahr wäre, wenn das alles nicht wirklich passiert wäre, was wir als Christen glauben und bekennen, dann wären wir die Elendsten unter allen Menschen. Ohne die Wahrheit dieser Ereignisse gibt es keinen christlichen Glauben. Und diese Wahrheit, die wird uns überliefert in der Bibel. Paulus schreibt es im Epheserbrief gleich 2-mal. In Kapitel 1, Vers 13 sagt er, dass die Bibel das Wort der Wahrheit ist. Und in Kapitel 4, Vers 21 schreibt er, das, was ihr gehört habt und was euch gelehrt wurde, ist Wahrheit in Jesus. Und gerade deswegen versucht der Teufel, den Glauben an die Bibel zu schwächen. Ja, und dann flüstert er uns ein. Das ist nicht Gottes wahrhaftiges Wort. Das ist nur ein Bericht darüber, was manche Menschen mal mit Gott erlebt haben. Wisst ihr, ein großer Teil der Theologieprofessoren in unserem Land glaubt nicht, dass das hier Wahrheit ist. Und das ist der Hauptgrund meines Erachtens, warum es in unserem Land so traurig mit den großen Kirchen aussieht. Was für ein Sieg für den Teufel. Und deswegen gilt umso mehr für uns, dass wir fest umgürtet mit der Wahrheit sind, indem wir Gottes Wort unmissverständlich als Wahrheit annehmen und als Wahrheit bekennen. Aber das ist nicht alles. Gerade dann, wenn der Teufel es nicht schafft, uns davon zu überzeugen, dass das hier nicht Wahrheit ist, dann probiert er es anders. Zum Beispiel, indem er uns dazu bringt, nicht wahrhaftig zu leben, nicht wahrhaftig zu sein. Was bedeutet es, nicht wahrhaftig zu sein? Es bedeutet, dass wir vorne herum bekennen, dass das hier Gottes Wahrheit ist. Wir bekennen uns zu dem, was das Christentum ausmacht. Und wenn wir andere Christen treffen, dann sind wir auch richtig gut darin, vor ihnen ein ordentliches christliches Leben zu leben. Aber dann gibt es noch ein anderes Leben bei uns. Und in diesem Leben sprechen wir eine andere Sprache. Ja, vielleicht in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit oder in der Freizeit. Und da zeigen wir dann unseres anderes Gesicht. Ja, und wenn wir das so machen, dann bekennen wir zwar die Wahrheit, aber wir leben nicht entsprechend der Wahrheit. Und auch dieses Problem spricht Paulus im Epheserbrief an. In Kapitel 4, Vers 15 schreibt er wörtlich übersetzt: Lasst uns Wahrheiten in Liebe. Also lasst uns wahrhaftig sein, ehrlich sein. Lasst uns nicht zwei Gesichter zeigen in der Art und Weise, wie wir auf der einen Seite reden und vorne herum sind und wie wir dann auf der anderen Seite handeln und hintenrum sind. Standhalten gegen den Teufel kannst du nur, wenn du dich einerseits fest zur Wahrheit bekennst und wenn du andererseits dementsprechend lebst. Die zweite Ausrüstung. Zweitens der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Vers 14 wieder, so steht nun fest, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und auch das ist ein Begriff, den wir schon im Alten Testament finden, und zwar auch wieder beim Propheten Jesaja. Das heißt in Kapitel 59, Vers 7 über Gott: Er legte seine Gerechtigkeit an wie einen Panzer. Gerechtigkeit ist für uns Christen ein schwieriger Begriff. Denn unsere Kultur, unsere Gesellschaft versteht unter Gerechtigkeit etwas anderes als die Bibel. In unserer Kultur meint Gerechtigkeit vor allem, dass jeder möglichst das Gleiche oder gleich viel bekommt. Ein Modewort unserer Zeit ist zum Beispiel soziale Gerechtigkeit. Ja, oder wir gehen einfach auf das kleinere Level in die Familie. Ja, es sind zwei Kinder da, es gibt noch 6 Gummibärchen, der große Bruder ist 4 und die kleine Schwester brüllt: Ey, das ist ungerecht, der hat jetzt 4 gegessen. Das, ja. In dem Sinne benutzen wir heute das Wort gerecht oder Gerechtigkeit. Wenn die Bibel das Wort benutzt, meint sie etwas anderes. Gott ist gerecht, bedeutet nicht in erster Linie, dass er jedem genau das Gleiche gibt. Die Bibel sagt eindeutig, so hart es klingt, manchen ist Gott gnädig, anderen nicht. Gottes Gerechtigkeit meint, dass Gott sündlos und heilig ist. Und dass er Sünde überhaupt nicht tolerieren kann, dass er für seine Heiligkeit kämpfen muss. Und deswegen ist Gottes Gerechtigkeit auch ein riesengroßes Problem für uns. Denn wir sind nicht sündlos und damit ungerecht. Und deswegen trifft uns völlig zu Recht Gottes Zorn. Gottes Gerechtigkeit ist die Eigenschaft, die dafür sorgt, dass er zornig wird, wenn Sünde in seiner Gegenwart getan wird. Und genau das weiß auch der Teufel. Und deswegen kommt er zu dir und flüstert dir ein: Du, Gott ist gerecht und du bist ungerecht. Merkt ihr was an dem, was der Teufel macht? Bis dahin ist es richtig gute Theologie. Er hat nämlich recht. Aber wie können wir gegen diesen Angriff des Teufels den Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen, wo wir doch alles andere als gerecht sind? Die Antwort lautet: Schau auf Jesus. Jesus ist der Mensch, der gerecht gelebt hat. Er hat deine Schuld bezahlt. In dir selbst bist du niemals gerecht. Aber durch den Glauben an Jesus wird dir seine Gerechtigkeit zugerechnet. Und genau daran erinnere dich, wenn dir der Teufel einflüstert, du bist nicht gut genug für Gott. Vielleicht gerade dann, wenn du einmal wieder in eine Sünde gefallen bist, wo du dachtest, das habe ich doch längst hinter mir gelassen, dann ist der Teufel besonders gerne dabei, dir sowas einzuflüstern. Zur Zeit der Reformation hatte Martin Luther einen Freund, der hieß Hieronymus Weller. Und dieser Freund hatte immer wieder damit zu kämpfen, dass es dem Teufel gelang, ihn zu verunsichern. Immer wieder hat der Teufel ihm erzählt: Für Gott bist du nicht gut genug, du bist ungerecht. Und Luther hat ihm dann viele Briefe geschrieben, um ihm zu erklären, dass es darauf gar nicht ankommt, dass er in sich selbst gerecht ist, sondern dass es Christi Gerechtigkeit ist, die ihn gerecht macht. Und er schrieb ihm: Wenn der Teufel uns wieder einmal unsere Sünde vorhält und erklärt, dass ihr Tod und Hölle verdient hättet, dann müssen wir ihm dies sagen. Ich gestehe zwar, dass ich Tod und Hölle verdient habe, aber was tut es? Denn ich kenne einen, der für mich gelitten und alle Schuld auf sich genommen hat. Sein Name ist Jesus Christus, Gottes Sohn. Und wo er jetzt ist, dort werde auch ich eines Tages sein. Oder wir können uns an das erinnern, was wir eben gerade gesungen haben in dem Lied, was wir als zweites gesungen haben. Dort heißt es in der zweiten Strophe: Wenn Satan mich verklagen will und hält mir vor die Sündenlast, so schaue ich auf zu meinem Herrn, der rief am Kreuz, es ist vollbracht. Vollkommen sündlos hing er dort, nahm meine ganze Schuld auf sich. Der Zorn des Vaters ist nun fort, er sieht den Sohn, begnadigt mich. Ja, wenn wir uns so selbst an das Evangelium erinnern, an unsere Gerechtigkeit, die wir nicht in uns selbst haben, sondern in Christus, dann tragen wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Aber ich glaube, es geht sogar noch um mehr. Bei manchen Christen gelingt dem Teufel es nicht, uns unsicher zu machen. Und da wählt er einen anderen Weg. Da sagt er sowas wie: Du bist gerecht in Christus. Freu dich darüber. Jetzt kannst du dir die ein oder andere Sünde erlauben. Ist doch völlig egal, du bist ja sowieso sicher in Gottes Armen. Und merkt ihr, auch hier steckt wieder theologische Wahrheit drin. Aber das macht die Lüge des Teufels umso perfider. Die Lüge ist nämlich folgende Schlussfolgerung: Du bist gerecht in Christus, deshalb kannst du leben, wie du willst, oder zumindest ab und zu sündigen. Und dagegen sagt die Bibel ganz klar, dass wir als Gerechtgesprochene auch gerecht leben sollen. Und wenn wir dann ganz praktisch als Gerechtgesprochene auch in der Praxis gerecht leben, dann tragen wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn der Teufel es nämlich geschafft hat, uns zum Sündigen zu überreden: Komm, als Christ, diese eine Sache, die hast du bei Gott gut. Das kannst du schon mal machen. Dann öffnet es oft Tor und Tür für weitere Sünden und der Teufel hat ein Einfallstor in dein Leben gefunden. Gib ihm dieses Einfallstor nicht. Zieh den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, indem du einerseits auf die Gerechtigkeit Christi vertraust und indem du andererseits dann nach einem gerechten Leben strebst. Und so schützt du dein geistliches Herz vor den Angriffen des Teufels, so wie ein richtiger Brustpanzer dein richtiges Herz hier drin schützt. Der dritte Ausrüstungsgegenstand, die Stiefel des Friedensevangeliums, Vers 15. Und habt die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Dieser Ausrüstungsgegenstand ist der schwierigste von allen, weil es nicht leicht zu verstehen ist, was Paulus hier genau meint. Wenn ihr nochmal in eure Bibeln reinguckt und eine Schlachter 2000 habt, dann seht ihr in Vers 15, dass in Klammern das Wort oder die Worte zum Zeugnis ergänzt sind. Das steht da aber eigentlich gar nicht. Was da eigentlich steht, ist einfach nur: Wir sollen gestiefelt sein mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Was heißt denn das? Die Fußbekleidung eines römischen Soldaten war so eine Mischung aus Sandalen und Stiefeln. Und die Sohlen dieser Stiefelsandalen waren mit ganz vielen Nägeln versehen, damit es stabil ist. Und dadurch dienten diese Stiefelsandalen zwei Zielen. Zum einen hatten die Soldaten dadurch einen festen Stand. Und zum anderen dienten die Stiefel dazu, dass die Soldaten sehr schnell von A nach B kommen konnten. Manche Historiker glauben sogar, dass ein Grund für die großen Erfolge der römischen Armee die Tatsache war, dass sie so gutes Schuhwerk hatten. Ja, dass sie mit ihrem Schuhwerk den anderen Armeen oft so weit überlegen waren, dass sie viel schneller von A nach B kamen, als man sich das sonst so vorstellen konnte. Paulus sagt hier: Unsere geistlichen Stiefel sind das Evangelium des Friedens. Und Frieden ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema im Epheserbrief. In Kapitel 2 hatte Paulus ausführlich erklärt, dass das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, an zwei Fronten Frieden gemacht hat. Einmal an der Front zwischen uns und Gott, das ist der Anfang von Epheser 2 bis Vers 10, und dann zweitens an der Front zwischen uns und uns, Dann in Kapitel 2 ab Vers 11. Und wenn wir dieses Evangelium des Friedens in unserem Leben verinnerlichen, also immer mehr wirklich von Herzen begreifen, nicht einfach nur im Kopf haben und wissen, dass es das gibt, sondern wirklich davon uns prägen lassen, dann genießen wir zunehmend den Frieden mit Gott und den Frieden miteinander. Und was der Teufel versucht, ist natürlich ganz logisch. Der Teufel hasst, dass an diesen beiden Fronten Frieden herrscht, und so versucht er immer wieder einen Keil zu treiben. Einen Keil zwischen uns und Gott oder einen Keil zwischen uns und uns. Und diesem Keil, diesem Angriff des Teufels können wir nur begegnen, indem wir uns immer wieder an das Evangelium des Friedens erinnern und es zum Zentrum unseres Lebens machen. Und so gibt uns dann das Evangelium des Friedens einen sicheren Stand. So wie die Soldatenstiefel damals dafür gesorgt haben, dass man fest stehen konnte. Aber beim Evangelium des Friedens geht es um mehr. Ja, die Stiefel waren ja nicht nur dafür da, dass man fest stehen konnte, sondern auch, dass man schnell von A nach B kam. Und auch das soll mit dem Evangelium des Friedens geschehen. In Jesaja 52, Vers 7 sagt Gott: Wie wunderbar sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt. Wisst ihr, das Evangelium des Friedens ist nie nur irgendetwas, was wir für uns behalten sollen oder was wir selber genießen sollen, sondern es ist immer etwas, was wir weitergeben sollen. An unsere Nachbarn, an unsere Freunde, an unsere Arbeitskollegen. Ja, es gibt unendlich Botschaften in dieser Welt, die Menschen versuchen zu erklären, wie sie Frieden mit sich selbst haben können oder Frieden mit ihren Mitmenschen, wie das Zusammenleben gelingen kann. Unendliche Theorien. Aber wir als Christen wissen, es gibt nur eine einzige, die wirklich funktioniert, wo wirklich was dahinter ist. Wir haben die einzige Botschaft, die Frieden zwischen Menschen und Gott stiftet und dadurch auch Frieden zwischen Menschen und Menschen. Und so wie der Teufel die Einheit in der Gemeinde hasst, so hasst er es auch, wenn wir diese Botschaft weitersagen. Denn wenn Menschen diese Botschaft hören, begreifen, an sie glauben und dann Frieden mit Gott haben, dann hat der Teufel sie verloren. Und deswegen gilt für uns der Auftrag: Behaltet diese Botschaft nicht für euch. Seid gestiefelt mit den Stiefeln des Friedensevangeliums. Viertens. Der Schild des Glaubens. Vers 16. Vor allem aber greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Der Glaube ist das, was uns mit Jesus Christus und seiner Kraft verbindet. Durch den Glauben leben wir das, was Paulus in Vers 10 schreibt. Ja, er sagt ja dort: Seid stark, und dann fügt er hinzu: In dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wie kriegen wir diese Stärke? Wie haben wir Zugang dazu? Durch den Glauben an Christus. Und von daher ist es natürlich kein Wunder, dass der Teufel versucht, diesen Glauben wieder und wieder zu schwächen. Und je mehr er das schafft, je kleiner unser Glauben wird, desto schwächer werden wir in unserem geistlichen Leben, desto weniger standhaft sind wir im geistlichen Kampf und desto angreifbarer sind wir für die Pfeile des Teufels. Ja, wenn der Glaube schwach wird, dann sind wir, um im Bild zu bleiben, so wie ein römischer Soldat ohne sein Schild. Und der römische Soldat hat ein großes Schild. Das war so groß, dass er sich komplett dahinter verstecken konnte. Wie werden wir stark im Glauben? Im Hebräerbrief Kapitel 12 lesen wir: Wir werden stark im Glauben, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann heißt es weiter: Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ja, in uns selbst neigen wir dazu, müde zu werden im Glauben, aufzugeben oder zu denken, es hat doch eh alles keinen Zweck. Aber wenn wir die Augen unseres Herzens auf Jesus richten, dann sehen wir da jemanden, der uns helfen kann und der uns helfen will. Helfen kann uns Jesus, weil er dem Teufel schon widerstanden hat. In der Wüste zum Beispiel, als er versucht wurde. Er hat die Engel des Teufels lächerlich gemacht, als er sie in eine Schweineherde gejagt hat. Er hat den Teufel besiegt am Kreuz. Und er wird ihn als allerersten in die Hölle, in dieses ewige Straffeuer schicken im Gericht. Das ist Jesus. Schau auf ihn. Aber Jesus kann dir nicht nur helfen, weil er so stark ist, sondern er will dir auch helfen. Erinnere dich immer wieder daran, dass Gott dir seine Liebe schon damals bewiesen hat, als du noch sein Feind warst. Jesus ist für dich gestorben, als du noch sein Todfeind warst. Als du selbst noch auf der Seite des Teufels und seiner Truppen standst. Ein gutes Beispiel, den Schild des Glaubens zu ergreifen, ist David vor seinem Kampf mit Goliath. Ja, was sahen die Israeliten? Sie sahen dort diesen Riesen und sie hörten seinen Spott. Jeden Tag für 40 Tage. Und Tag für Tag wurde der Mut immer kleiner. Bei allen, außer bei David. Ja, König Saul ist zwar ein bisschen netter zu David als die großen Brüder. Die großen Brüder sind ja, ach, kleiner, ja. Aber eigentlich ist seine Botschaft die gleiche. Sauls Botschaft ist die gleiche. David, du kannst unmöglich gegen Goliath kämpfen. Schau mal, wie groß er ist und wie klein du bist. Was ist das Problem der Israeliten? Sie sehen, wie groß Goliath ist und vergessen dabei völlig, wie groß Gott ist. Und genau mit dieser Perspektive versuchen sie, David von seinem Plan abzubringen. Aber David hat die Perspektive des Glaubens, eine andere Perspektive. In 1. Samuel 17, Vers 37 lesen wir: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch vor diesem Philister retten. Und kurz darauf sagt er zu Goliath: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Ja, David kann den Schild Sauls nicht tragen, er ist ihm zu schwer. Aber wisst ihr, das Schöne ist, David trägt einen viel besseren Schild, nämlich den Schild des Glaubens. Und mit diesem Schild konnte er die feurigen Pfeile aus dem Mund von Goliath auslöschen. Nimm dir David zum Vorbild. Dreh dich nicht um die Größe deines Problems oder die Größe deiner Sorgen, sondern schau auf die Größe deines Gottes. Dann trägst du den Schild des Glaubens. Der fünfte Gegenstand, der Helm des Heils, Vers 17. Und nehmt auch den Helm des Heils. Ja, so wie der Brustpanzer das Herz eines Soldaten schützte, so schützt der Helm den Kopf. Auch diesen geistlichen Helm finden wir schon im Alten Testament. Jesaja 59, Vers 17 heißt es über Gott: Er setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Gott trägt diesen Helm dort im Alten Testament und er siegt. Und das Schöne jetzt am neuen Bund ist, wir bekommen genau diesen Helm von Gott geschenkt. Es ist der Helm unseres Heils oder man könnte auch übersetzen unserer Errettung. Und so ähnlich wie bei der Gerechtigkeit versucht auch bei unserer Errettung der Teufel, uns immer wieder zu verunsichern. Ja, bei der Gerechtigkeit, das haben wir gesehen, da sagt er: Schau dich doch an. Schau dein Leben doch an, du bist doch überhaupt nicht gerecht. Und bei unserem Heil, bei unserer Errettung versucht er es auf eine ganz ähnliche Tour. Du willst gerettet sein? Das glaubst du doch selber nicht. Guck doch mal um dich, du hast doch genau die gleichen Probleme wie alle anderen Menschen auch. Guck mal, wie viele Probleme du hast. Wenn du wirklich von Gott errettet wärst, dann würde dein Leben anders aussehen. Bist du wirklich sicher, dass du errettet bist? Besonders errettet siehst du mir nämlich nicht aus. Und auch hier erweist sich der Teufel wieder als listiger und geschickter Verdreher von Gottes Wort. Ja, er hat recht damit, dass unsere Probleme nicht weg sind, wenn wir Christen werden. Aber was er verschweigt, ist, dass wir trotzdem schon ganz sicher gerettet sind. Errettung ist in der Bibel etwas, was wir als Christen jetzt schon ganz sicher haben und was wir eines Tages in der Zukunft erst richtig erleben werden. Jetzt sind wir im Glauben errettet, sagt die Bibel, eines Tages dann im Schauen, dann werden wir es sehen, erleben. Auch im Epheserbrief wird es deutlich, in Kapitel 1, Vers 7, es ist klar, dass unsere Errettung etwas Vergangenes, etwas Vollbrachtes ist. Das ist sicher. Und nur 7 Verse später, in Kapitel 1, Vers 14, wird deutlich, dass unsere vollständige Errettung erst in der Zukunft liegt. Und daran sollen wir uns erinnern, wenn wir den Helm anziehen. Wenn der Teufel uns auf unsere Probleme, unsere Sorgen, unser Leid hinweist und uns versucht, dass wir das Heil doch überhaupt nicht haben können, dann zieht den Helm des Heils an und sagt ihm, nein, ich bin bereits errettet und eines Tages werde ich vollständig errettet werden. Auch wenn mein Leben jetzt hier vielleicht gerade alles andere als errettet aussieht. Und letztens und sechstens, das Schwert des Geistes. Vers 17, und nehmt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Alle bisherigen Waffen, die wir uns angeguckt haben, sind in erster Linie Verteidigungswaffen. Und wir haben ja auch gesehen, es geht in erster Linie um Verteidigung. Es geht in erster Linie darum, dass wir stehen bleiben im Glauben. Wir müssen nichts erobern. Wir müssen den Krieg auch nicht gewinnen, denn der Krieg ist schon gewonnen. Wir sollen in erster Linie einfach nur geistlich stehen bleiben. Und trotzdem haben wir eine Angriffswaffe zur Verfügung. Das Schwert. Und genau genommen das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Wie bekämpfen wir den Teufel aktiv? Antwort: durch den Geist Gottes. Und wie bekämpfen wir den Teufel durch den Geist Gottes? Es geht überhaupt nicht spektakulär. Ja, in manchen charismatischen Kreisen ist es üblich, Austreibungen in irgendeiner Form vorzunehmen oder mit Fahnen zu schwenken oder gewisse Straßenzüge oder Häuserblocks für Jesus zu erobern. Aber das ist gar nicht unser Auftrag. Wir kämpfen mit dem Geist, indem wir das Wort Gottes verwenden. Oder anders formuliert, der Geist wirkt in dieser Welt durch das Wort Gottes, um den Teufel zurückzudrängen. Und deswegen ist das Wort Gottes das Schwert des Geistes. Und jetzt ist es ja so, dass der Teufel das Wort Gottes in- und auswendig kennt. Er hat es schon falsch zitiert im Paradies. Aber dazu musste er erstmal wissen, wie es richtig heißt. Er zitiert es bei Jesus in der Wüste und reißt es dabei aus dem Zusammenhang. Er kennt es in- und auswendig. Aber er und seine Truppen haben gleichzeitig panische Angst davor. Denn sie wissen, dieses Wort in Verbindung mit dem Geist ist viel stärker als sie. Ja, es ist dasselbe Wort, das diese Welt ins Leben gerufen hat. Es ist das Wort, was Lazarus von den Toten auferweckt hat. Es ist das Wort, das Hunderte von Dämonen zur Zeit Jesu vertrieben hat. Das Wort, das den Teufel eines Tages in die ewige Verdammnis stoßen wird. Luther dichtet in seinem bekannten Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Wie nutze ich das Wort Gottes als Schwert des Geistes im Kampf gegen den Teufel? Eines der schönsten Beispiele dafür, was wir in der Bibel finden, ist der 42. und 43. Psalm meines Erachtens. Ja, in Dichten, also dieser Psalm wurde gedichtet von den Söhnen Korahs. Und in der Situation, wo sie diesen Psalm gedichtet haben, da sind sie absolut verzweifelt. Sie sind in einer dramatischen Situation. Es geht ihnen schlecht. Sie sagen, Tag und Nacht essen wir nur unsere Tränen. Aber was am schlimmsten ist, inspiriert vom Teufel spotten andere Menschen über sie. Na, du glaubst an Gott? Na, dann zeig mir doch mal, wo er jetzt ist, wenn es dir so schlecht geht. Und was machen die Söhne Korahs in dieser dramatischen Situation? Sie predigen sich selbst das Wort Gottes gegen diese Angriffe des Teufels. Sie sagen zu sich selbst, das ist so der Refrain von diesen beiden Psalmen, warum betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Stellen sich diese Frage. Es gibt doch keinen Grund dafür. Und dann kommt die Antwort, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Sie benutzen gleich zwei Ausrüstungsgegenstände der geistlichen Waffenrüstung. Sie erinnern sich einerseits selbst an das Heil, an die Rettung Gottes, und sie benutzen die Verheißungen Gottes, also das Wort Gottes, um sie selbst aus ihrem Herzen herauszupredigen, die Angriffe des Teufels, die Lügen des Teufels. Wie reagierst du, wenn der Teufel Leid in deinem Leben benutzt, um dich verbittert zu machen, um dich selbst mitleidig zu machen, um vor allem Zweifel an der Güte und der Liebe Gottes in dir zu produzieren. Ich möchte dich ermutigen, das Schwert des Geistes in die Hand zu nehmen und dagegen zu predigen. Zur Zeit des Alten Testaments kämpfte Gottes Volk mit richtigen Rüstungen und richtigen Waffen gegen menschliche Feinde. Und das sehen wir durch das gesamte Alte Testament an vielen Kriegen, zum Beispiel an dem, von dem wir heute gelesen haben, zwischen Saul und den Israeliten auf der einen Seite und den Philistern auf der anderen Seite. Aber schon damals sehen wir an David, dass der eigentliche Krieg ein anderer ist. Und dass man für diesen eigentlichen Krieg, diesen unsichtbaren Krieg, viel mehr braucht als eine gewöhnliche Waffenrüstung aus Leder und Metall. Und Paulus zeigt uns hier in diesen Versen, dass das schon im Alten Bund galt, aber dass das noch viel mehr heute für uns im Neuen Bund gilt. Denn heute haben wir einen Feind, der ist gefährlicher als Goliath. Aber wir gehören auch einem König, der stärker ist als Saul und David. Und von diesem König bekommen wir eine Waffenrüstung, die nicht von dieser Welt ist und die auch nicht zu schwer für uns ist. Amen.